die Weinbrater.
Nagi und Nelly trinken Wein.
Weil wir es lieben.
Und mit euch teilen. Hoi Nagi.
Ciao Nelly.
Und hallo liebe Hörerinnen und Hörer zu einer neuen Weinbrater-Folge und zu einer neuen Folge von unserer Rubrik «Wine History». Unser Format, wo wir ja, Weingeschichten aus der Historie des Weins ein bisschen auf die Spur gehen.
Machen wir doch wieder mal einen Zeitreis.
Und zwar, wohin geht die heute, Nagi?
Ich würde sagen, heute wird es ganz exklusiv. Wir gehen mal eins in die Champagne schauen, dort wo Bubbles herkommen. Und ich würde sagen, es gibt eine spannende Hypothese.
Was ist denn das für eine Hypothese?
Es gibt jemanden, der gesagt hat anscheinend, Teufelszeug oder eben göttliches Erlebnis.
Also dass Champagner beides kann sein, dass es etwas ist, was der Teufel einem Menschen hergerührt hat, wo aber auch göttliche Erfahrungen kann bescheren, nicht zuletzt, wenn man es natürlich trinkt.
Genau, im weitesten Sinn. Aber ich glaube, auf die Person, die das gesagt hat, können wir dann später nochmal sprechen.
Was man auf jeden Fall kann sagen, wenn man in die Geschichte von der Champagne und vom Champagner eintaucht, historisch, ja, da gibt es also wahnsinnig viel zu erzählen. Also allein unser Recherchedokument, das hat ja über 30 Seiten inzwischen, weil wir einfach so viele Fakten und Entwicklungen gefunden haben. Und ja, also wir versuchen jetzt die Geschichte zu erzählen, aber wir können eigentlich bei jedem Aspekt, den wir jetzt hier irgendwie erzählen, einfach auch noch beliebige Tiefe hineingehen.
Ich finde es eben mega spannend, dass wir uns heute um das Thema drehen, weil der Eindruck, der ja entstehen bei Champagner ist, das ist der Schaumwein auf der Welt. Schaut man die wirtschaftlichen Zahlen an, sieht es ja ein bisschen anders aus. Jede 12. Flasche Schaumwein auf dieser Welt kommt aus der Champagne. Aber wenn man die Umsatzzahlen anschaut, dann sind wir mit 6,3 Milliarden doch bei einem Anteil von 35% vom globalen Markt.
Das kann man sagen, mengenmässig liefern sie wenig, aber wenn es ums Abschöpfen vom Geld geht, das haben sie wirklich verstanden. Und ich glaube, auch das werden wir heute aufzeigen. Das ist nicht nur eine Entwicklung von der Neuzeit, sondern das haben sie schon vor 400, 500 Jahren bestens verstanden, wie man das zu Gold machen kann.
Ja, ich würde sagen, marketingtechnisch kann man da einiges lernen, wenn man eben auch mal einst den Schnauf hat, lang bei einer Geschichte zu bleiben.
Ja, man muss ja sagen, die Geschichte vom Champagner, da vermengen sich wahnsinnig viele Sachen, aber ja, wenn man es jetzt mal unter dem Strich zusammenfassen will, ja, dann ist es eine Geschichte von Innovation im Weinbau, von gutem Marketing, von wie verdient man Geld, manchmal auch noch ein bisschen Glamour dabei, und von wahnsinnig vielen Figuren, die den Champagner geprägt haben. Gleichzeitig ist es auch voll von Mythen und von Geschichten, die man irgendwelchen Menschen zuschreibt und von Menschen, die da dann völlig auf ein Podest gehoben werden, manchmal zu Recht, manchmal zu Unrecht. Und ich finde, auch das müssen wir heute ein bisschen genauer anschauen und halt demontieren, was nötig ist.
Ja, du sagst es, aber ich glaube, bei dieser Menge an Informationen müssen wir uns heute auch ein bisschen strukturieren. Vielleicht auch für euch, die zuhören. Wir haben uns das Ganze so ein bisschen Kapitel vorgenommen. Zuerst, wenn wir auf die Region Champagne und auch ihre Ursprünge eingehen, nämlich wie dort der Weinbau seinen Lauf genommen hat und auch was mit der Region eben auch historisch passiert ist.
Dann schauen wir an, wie sind überhaupt die Bubbles in den Champagner reingekommen. Es ist nämlich nicht so, dass der von Anfang an Sprudel gewesen wäre, sondern dort hat man mal mit stillem Wein angefangen und die Bubbles-Geschichte ist eigentlich eher ein Missverständnis gewesen. Das wollen wir erzählen.
Und dann werden wir uns, wie jetzt gerade eingangs erwähnt, um eine spezielle Persönlichkeit kümmern, nämlich den Dom Pérignon, seines Zeichens Mönch, wie könnte es auch anders sein, und ihm wird ja wahnsinnig viel zugeschrieben.
Dann werden wir einmal anschauen, was ist die Entwicklung vom modernen Champagner, also so, wie wir den heute kennen, eine marktmächtige Region, die auch so ein bisschen regiert wird von grossen Konzernen inzwischen.
Dann geht es weiter mit den Frauen in der Champagne. Weil unserer Meinung nach, Champagner, der heute steht, das ist wirklich das Ergebnis von weiblicher Intuition, Schaffenskraft und Kreativität.
Und dann werden wir auch noch ein bisschen eingehen, was ist die Bedeutung des Champagner in der heutigen Zeit? Und ja, ich glaube, am Schluss werden wir auch noch ein bisschen Fazit ziehen. Was haben wir jetzt gelernt aus all diesen Recherchen heraus? Was können wir da an Erkenntnis weitergeben?
Dann würde ich sagen, starten wir.
Teil 1. Region Champagne und ihre Ursprünge. Ja, die Geschichte von der Champagne, die kann man sehr, sehr weit zurückverfolgen. Also fangen wir mal mit den Ursprüngen vom Namen an von der Champagne. Und dort spielen die Römer eine Rolle. Wir kennen sie ja, die Römer, die zitieren wir immer wieder bei uns im Podcast, weil die immer beim Wein auch eine Geschichte gespielt haben. Und nördlich von Rom hat es eine Gegend gegeben, die hat Campania geheissen. Und da gehen wir jetzt nicht ins Detail, aber irgendwie hat es dann der Römer halt auch noch so ein bisschen nach Frankreich geschafft und hat dann eben die Region in Nordostfrankreich als Provinz übernommen und dann hat man der auch den Namen Campania gegeben, hätte aber natürlich müsste es Französische überführen und so ist dann der Name Champagne entstanden.
Ja, und die Gegend ist natürlich auch immer wieder im Brennpunkt gestanden, weil sie ist strategisch wichtig gelegen gewesen, sei es für den Nord-Süd, aber auch der Ost-West-Handel. Dort sind wichtige Routen durch, wo nachher Mittel befördert worden sind, wo man Sachen umgeschlagen hat. Und das andere war natürlich auch, 496 ist der Chlodwig, der erste König der Franken, in Reims gekrönt worden. Das hat nachher dazu geführt, dass Champagne auch so ein bisschen zu einem geistigen Zentrum von Frankreich geworden ist und alle Könige immer in Reims müssen gekrönt werden.
Ja, du hast ja schon erwähnt, dass das ein strategisch wichtiger Ort gelegen ist. Ich werde das noch schnell ein bisschen ausdeutschen. Also die Champagne, die ist an zwei Handelsrouten gelegen, nämlich eine Nord-Süd-Handelsroute, die sich von Flandern bis in die Schweiz gezogen hat und einer Ost-West-Handelsroute zwischen Paris und Rhein. Jetzt weiss man ja so geografisch bevorteilte Regionen, das hat einerseits positive Auswirkungen auf den Handel, aber andererseits sind es dann halt auch Orte, wo sich kriegerische Konflikte immer mal gerne entladen.
Also du meinst Begehrlichkeiten, die dann zu handfestem Ausdruck kommen?
Ja, einerseits, andererseits, also 455 nach Christus hat es schon einen Schlag gegeben in Chalon-sur-Marne, wo man den Attila der Hunne zurückgedrängt hat.
Weiß man, ob der wegen dem Wein kam?
Das weiß ich nicht, aber es gibt immer wieder Geschichten, dass nach diesen Konflikten einfach auch der Wein weggetrunken worden ist. Vor allem im Ersten Weltkrieg gibt es auch so Geschichten. Da komme ich dann viel später wieder darauf zurück. Aber ja, es ist sicher immer auch eine konfliktträchtige Region gewesen. Aber wir wollen jetzt da gar nicht hängen bleiben, bei wer hat jetzt wer verprügelt, sondern wir wollen ja am Wein nachgehen.
Aber ich glaube, da gibt es noch ein Detail. Eben, Chlodwig, der erste König der Franken, ist ja 496 in Reims getauft worden. Und Reims hat darum im Mittelalter dann für die Franzosen auch ganz, ganz eine wichtige Bedeutung gehabt, weil schlussendlich sind dann alle Könige in Reims gekrönt worden, in der Kathedrale. Das hat sicher auch dazu beigetragen, dass die Stellung der Stadt als solches dazu geführt hat, dass es ein geistiges Zentrum der Franken und nachher dann auch von den Franzosen, also von Frankreich selber, geworden ist.
Und der Weg vom Geist zum Wein, der ist ja nicht besonders weit, wie man weiss.
Wenn wir dort dann nachher uns versuchen, ein bisschen am Wein anzunähern, dann weiss man, dass Reben rund um die Stadt Reims schon abgepflanzt worden sind. Vor allem halt einmal mehr durch Klöster und der lokale Adel. Und dort oben sind natürlich Benediktiner unterwegs gewesen, die sich dort sehr stark landwirtschaftlich in Ora et Labora engagiert haben. Und im 9. Jahrhundert hat man die Vie von Reims auch als Vin de la Montagne de Reims kennt, weil sie wörtlich übersetzt eben Vie von den Bergen sind, von den Hügeln um die Stadt herum. Und auf der anderen Seite, aus dem Marntal, hat man die Vin de la Rivière kennt, also die Vie vom Fluss, wo so ein bisschen in den flacheren Lagen gewachsen sind. Und auch dort sind schon die ersten Mythen entstanden, nämlich Dörfer, die bekannt waren für die hohe Qualität des Wein. Zum einen Bousy oder Versonnet. Das ist dann der Teil, den man mit den Hügelzonen in Verbindung bringt. Und dann nachher Ay und Epernay, nämlich im Marntal in Flussnähe.
Dann auch dort wieder geografische Lage, oder? Also die Marne, das ist ein Fluss, der dann später auch mit der Seine zusammenfließt. Das heisst, dass auch die Handelswege Richtung Paris, und Paris war ja immer so das Epizentrum von Frankreich, gewesen, die sind da gut sichergestellt gewesen.
Genau, der Zentralismus ist dann dort schon gepflegt worden.
Jetzt dürfen wir das aber nicht falsch verstehen. Also die Weine, die haben damals schon einen guten Ruf gehabt. Wir sind aber nur einen weiten Weg vom Champagner, wie man ihn heute kennt. Das sind nämlich nicht Blöterli-Weine gewesen.
Genau, es waren Stillweine und man hat dort schon gesagt, dass die stillen Weine aus der Champagne eine ganz besondere Qualität haben und sie sind vornehmlich aus Pinot Noir-Trauben gekeltert worden und haben so der erste Grundstein gelegt für den außerordentlichen Ruf von Champagner.
Und die Region Ay, die hatte damals schon, wie spät das Burgund, ist das damals schon ein feststehender Begriff gewesen für Wein von besonderer Güte. Man muss also nicht immer so tun, dass Regionenbezeichnungen nur ein Ding von der Neuzeit sind, sondern schon damals hat es einfach Synonyme gegeben für guten Wein.
Und wie es so ist, einmal mehr, der Klerus ist, wenn es um Wein geht, wieder vorne dabei. Ganz besonders das Kloster Auvier. Nachdem sich dann die Mönche vom Kloster Auvier für 40 Jahre in Reims zurückgezogen haben, weil ja ihr Kloster komplett zerstört worden ist in der Religionskrieg, sind sie dann in der Friedenszeit wieder zurückgekommen. Die war aber leider sehr kurz gewesen und ist dann vom 30-jährigen Krieg überschattet worden, wo dann halt wieder brandschatzende und raubende Mob durch die Gegend gezogen sind und so wieder die ganze Aufbauarbeit eigentlich zunichte gemacht haben.
Ja, und der 30-jährige Krieg war nicht alles gewesen. Nachher hat sich gerade noch ein Bürgerkrieg angeschlossen und die Gegend ist bis 1659 wieder von verschiedenen Söldnern her gesetzt worden. Und egal, auf welcher Seite die Soldaten jetzt gestanden sind, alle haben sich schlecht benommen. Truppen vom Marschall Turenne etwa haben 600 Weinfässer einfach leer gesoffen. Und ein Bürger von Reims hat das damals so aufgeschrieben: Nicht Hunde entsendet der König, um seine Herde zu hüten, sondern Wölfe. Also man hat sich Schutz erhofft und ist eigentlich mit dem Gegenteil konfrontiert worden in der Gegend.
Ja, und so recht aufhören hat es halt gleich nicht wollen, weil im 17. Jahrhundert, also ganz genau 1660, hat es halt immer wieder Besuch von Armeen gegeben, besonders dann, wo der Louis XIV, also Ludwig XIV, in Holland und in Deutschland, ich sage jetzt mal, seine Kriege geführt hat, haben dann halt ständig Truppen in dieser Champagne gelagert. Wir erinnern uns eingangs, strategisch wichtige Region. Von dort aus konnte man super schnell auf Deutschland über. Man hat aber auch super gut via Belgien Richtung Holland können. Und die sind dann halt immer ein bisschen durch die Region durchmarschiert und das ist halt nicht immer so toll gewesen. Aber man sagt, dass gerade in dieser Zeit der Champagner den Sprung zum Weltraum genommen hat.
Ja, hat doch noch ein paar Hürden müssen nehmen, weil ja, so zwischen 1600 und 1700, da sind auch noch ein paar Konflikte in der Region ausgetragen worden. Und einer von diesen Konflikten wird jetzt noch schnell beleuchten, weil dort ist es um den sogenannten Zehnten gegangen. Und das, ja, das ist ein riesen Drama gewesen, oder? Weil, wer natürlich dort Land gepachtet hat, hat der Zehnte müssen abgeben, der Obrigkeit. Und der Zehnte, den hat man ja direkt in den Weinbergen aussen erhoben dann.
Das Erheben hat auch gewisse Beschwerden nach sich gezogen, würde ich so sagen.
Ja, man hat dann die Trauben einfach in Fässer eingefüllt. Trentin hat man die genannt. Die hat man mit eingestampften Trauben gefüllt. Aber beim Befüllen von diesen Fässern, ja, da hat es eine böse Überraschung gegeben.
Weil, wir haben es ja gesagt, vor allem Pinot Noir ist abgepflanzt worden. Und wenn du natürlich Rotweintrauben in ein Fass reinstopfst und die einen oder die anderen, die uns schon zugelassen haben, haben auch schon mitbekommen, Mazeration. Das ist der Kontakt vom Traubensaft mit Schalen und dort wird dann eben auch die Farbe aus den Schalen rausgelöst. Und der Saft ist dann leider nicht mehr weiss gewesen, weil man ja Weisswein zu dieser Zeit als absolut beste Wein angeschaut hat, sondern es ist dann leicht rosa geworden.
Ja, und die Winzer haben dann ein bisschen streiten, oder? Sie haben dann gesagt, du, können wir euch den Zehnten nicht lieber einfach in Form von flüssigem Wein geben oder von Geld. Das soll es einfach ein bisschen unkompliziert machen. Aber man hat sich damals wirklich gestritten darum, was soll jetzt hier angeliefert werden? Rotwein oder Weisswein? Das war dann die nächste Frage gewesen. Und da hat es dann auch wieder ein bisschen unterschiedliche Meinungen gegeben in der Region.
Und wie haben wir es gelöst?
Ja, am Schluss haben wir dann doch festgestellt, dass jetzt der Rotwein aus der Champagne, dass der nicht ganz so moelleux ist, also so füllig, wie beispielsweise der Wein aus dem Burgund. Man hat zwar die Farbe ein bisschen noch strecken mit Holunderbeeren, aber das Resultat war nicht das gleiche gewesen. Und man hatte in der Gegend schon Erfahrungen gehabt, dass man nämlich den Weisswein viel besser herkriegt als den Rotwein.
Ja, und wieder mal die strategische Lage von Reims hat dafür gesorgt, dass man auch den Rotwein los wird, weil Reims liegt ja an der Strasse von den Weinhändlern nach Bonn. Und dort war man froh, dass man eine Alternative mit einem ähnlichen Geschmack, aber in günstigerer Form hat können, nach einer kurzen Reise im Norden abholen und so dann vermutlich die eigenen Kressenzen teuer verkauft hat und so einen günstigen Ersatz gehabt.
Es hat aber auch noch einen anderen Grund gegeben, warum er plötzlich in dieser Region auf Weisswein umgeschwenkt ist. Und der Grund hat mit einem ganz berühmten Geistlichen zu tun. Und ich finde, über den sollten wir jetzt im zweiten Teil reden. Ja, und damit, Nagi, wären wir beim Teil 2. Der Dom Pérignon. Ja, wir kommen jetzt in eine Phase rein, in der zweiten Hälfte vom 17. Jahrhundert, also so zwischen 1650 und 1700. Wir haben es gehört, es hat immer noch so ein bisschen Truppen gehabt in der Region. Es hat aber keine kriegerischen Handlungen mehr gegeben, so gegen das Ende des 17. Jahrhunderts. Und dass es dort ein bisschen ruhiger geworden ist, das ist nachher doch ein wichtiger Faktor gewesen, dass man die Weinanbaukultur in dieser Region hat können, ja, verbessern oder Innovationen hat können erarbeiten. Und wenn es um die Innovationen geht, dann gibt es da eine Figur, die dann eine prägende Rolle gespielt hat. Wie wichtig die Rolle war, ist debattierbar, aber auf jeden Fall hat die Figur einen Namen, der sehr berühmt ist, und das ist der Dom Pérignon.
Der Dom Pérignon, 1638 geboren, im kleinen Marnörtli Saint-Meneu, ist dann 1668 Zellerar geworden von der Abtei Auvier, wo wir ja vorher schon gehört haben, dass das eine von den treibenden Abteien war, wenn es um den Weinbau gegangen ist. Und 1715 ist er dann verstorben. Das sind so die drei zentralen Daten um ihn. Und ganz spannend wird es ja dann 1668, wo er fährt auf ein Wirken in dem Kloster. Und warum ist das so spannend?
Ja, weil er, glaube ich, jemand war, der zuerst mal viel darüber nachgedacht hat, wie man den Wein eigentlich produzieren sollte. Und wir haben ja vorher so ein bisschen den Streit gehabt von dem Zehnten, muss jetzt da Rotwein das Fass oder Weisswein? Und dort ist er schon auch jemand gewesen, der eigentlich klar dafür eingetreten ist, dass das muss Weisswein sein, weil er schon relativ früh geortet hat, dass einfach die Weisswein-Qualität in der Region Champagne einiges höher ist als die, die man beim Rotwein herkriegt.
Und in diesem Zusammenhang werden ihm halt, nennen wir es Marketing, nennen wir es geschichtliche Verwässerung, wie auch immer, diverse Zitate ins Maul gelegt, das geht los bei «Hey, komm schnell an, ich trinke Sterne» oder eben auch die Aussage «C'est du vin de diable». Teufelswein. Aber das werden wir nachher noch sehen, das werden wir aufschlüsseln.
Es gibt auch Erfindungen, die man ihm zuschreibt. Beispielsweise geht das Gerücht um, er hätte ja auch die Bubbles in Champagner reingebracht. Da werden wir im nächsten Teil auch noch darüber reden. Das stimmt so nicht. Er war eigentlich eher irritiert gewesen, dass in seinen Weinflaschen plötzlich sich Bubbles entwickelt haben. Und was man aber auch sagen kann, also man weiss, dass er Innovationen im Weinbau eingeführt hat. Es ist aber einfach auch so, dass vieles erst nach seinem Tod dokumentiert worden ist. Aber es gibt vier Gebiete, die man so ein bisschen auf ihn zurückführen kann. Er hat vier Prinzipien gehabt, die man muss befolgen im Anbau von Wein. Und die vier Prinzipien, finde ich, die sollten wir jetzt schnell erklären, weil die sind bis heute relativ wichtige Prinzipien. Also eines von seinen ersten Prinzipien war, es dürfen nur Pinot Noir Trauben gekältert werden.
Als zweites hat er wollen, dass die Weinstöcke scharf zurückgeschnitten werden, dass sie nicht höher als 3 Fuß, also etwa einen Meter werden und so einen kleinen Ertrag haben. Dort gibt es auch nette Überlegungen aus dieser Zeit, warum hat man die Rebstöcke so tief geschnitten. Wenn sie zu hoch gewachsen wären, wären die Trauben viel weiter über dem Boden gehangen und das Gestein in der Erde hat halt tagsüber Wärme gespeichert und in der Nacht abgegeben. Und auch dort hat man dann geglaubt, durch die Abgabe von der Wärme in der Nacht, es waren ja Zeiten, die wesentlich kälter waren als heute, dass man so eine bessere Reife von der Frucht erreicht.
Drittens ist es um die Weinlesung gegangen. Die ist mit grosser Sorgfalt zu machen. Nämlich Trauben müssen völlig intakt an den Stängel bleiben. Sie müssen möglichst kühl gehalten werden. Man soll mit der Arbeit früh am Morgen anfangen, wenn es eben noch kühl ist. Wenn es warm ist, soll man auf regnerische Tage warten. Kleine Trauben sind besser als grosse. Wenn die Sonne geschienen hat, soll man bitte ein feuchtes Tuch über die Trauben legen, um sie frisch zu halten. Und auch ein wichtiger Aspekt, dass Kälterhaus soll möglichst nah sein, sodass man nicht irgendwie im Transport wieder an der Güte der Trauben verliert. Was er auch noch festgelegt hat, sind Maultiere für den Transport zu verwenden, weil die weniger hektisch sind als Rösser. Und wenn es keine Maultiere hat, dann ist immer noch Esel der Vorzug zu geben von den Rösser.
Und viertens, Trauben dürfen auf keinen Fall gestampft oder Bärenhaut verletzt, / gequetscht werden. Man hat also ganze gesunde Trauben haben als Lesegut und hat dann das nachher mehrmals nacheinander gepresst und den Most dann nachher eigentlich in separaten Behältnis aufbewahrt, um so dann die verschiedenen Pressungen können später miteinander zu vermischen. Und dort sagt man ihm zu, dass er, sag jetzt mal, der Erfinder oder Begründer von der Assemblage ist, wo Wein miteinander verschnitten werden, um eine optimale Qualität zu erreichen. Grundsätzlich eine spannende Entwicklung, weil, wenn ich zurückdenke an unsere erste Folge Wine History, haben wir die Zisterzienser in Burgund, wo ja alle auf Lagen ausgesehen sind und das wollten so rausschaffen. Und dann haben wir hier jetzt einen Mönch, der aus dieser Gilde rauskommt und jetzt eigentlich völlig 180 Grad etwas anderes macht und Wein miteinander verschneiden tut und so die ursprüngliche Lagereinheit miteinander vermischt.
Auf jeden Fall hat man die vier Prinzipien, die wir jetzt hier gerade zusammengetragen haben, die sind erst nach seinem Tod niedergeschrieben worden, nämlich 1718, also 3 Jahre nachdem er gestorben ist, vom Cano Godino. Der Cano Godino war ein Geistlicher und ein Chronist gewesen, und er hat eben auch den Ruf, dass er eben die Gedanken von Dom Perignon dokumentiert hat. Oder? Und er hat sie dann immer so als die goldenen Regeln der Weinbereitung präsentiert. Die Aufzeichnungen von ihm, die sind relativ präzise gewesen, also sie sind dann wirklich auf die Techniken eingegangen und ja, sind so ein bisschen wie der Vorreiter von diesen fortschrittlichen Techniken gewesen in der Gegend.
Und jetzt kann man sich der Frage zuwenden, hat der Benediktiner, der Dom Perignon, tatsächlich den Champagner erfunden? Ich glaube, respektive, nein, es ist nicht einmal eine Glaubensfrage, sondern eine Tatsache, nein, dem ist nicht so.
Nein, aber er hat einfach Weinanbautechniken erfunden, die man in dieser Region so noch nicht kennt hat. Oder er hat ein bisschen einfach an den bisherigen Dogmas gerüttelt und gesagt, das mache ich jetzt anders. Und vermutlich war er einfach auch ein Perfektionist gewesen, oder? Ich habe ein Buch über Weingeschichte heim und dort steht auch drin, je mehr man über Dom Perignon hört, desto schwieriger wird es, sich darüber klar zu werden, was er eigentlich wirklich tat, damit die Weine seines Klosters so wertvoll wurden. Weil eins hat er nämlich hergebracht, dass man für die Weine von seinem Kloster Hautevilliers viel mehr Geld zahlt hat als für andere Weine aus der Region schon damals.
Und man kann ihm halt wirklich, wie wir jetzt hier aufgezeigt haben, zuschreiben, dass er viel zum önologischen Fortschritt von seiner Zeit beigetragen hat. Er hat eben festgestellt, dass ein Wein intensiver und besser schmeckt, wenn man den Ertrag reduziert. Und er hat den Geschmack verbessert, indem er eben Traubensorten miteinander verschnitten hat. Oder verschiedene Weine, wenn es dann nur Pinot Noir war. Und er gilt durch das als Vater von der Assemblage. Und, Klammer auf, das wird so gesagt, Klammer zu, nachdem er sich abgefunden hat, dass ein Wein eben auch schäumen kann, hat er die Flasche mit Korken verschlossen und sie mit einer Kordel am Flaschenhals gesichert. Damit ist er quasi der Erfinder von der Agraff, dem Draht-Metallgerüst, das wir heute kennen von Champagner, wo der Korken dann wirklich in Position hebt, weil er sonst rausfliegen vom Gas, das entsteht von Kohlendioxid.
Ja, und warum hat er denn so einen Kork müssen erfinden? Weil er irgendwann festgestellt hat, irgendetwas ist komisch mit diesen Flaschen, ich habe die im Lager und plötzlich sind da Blöterli drin. Und damit sind wir im nächsten Teil dieser Folge, nämlich Teil 3. Wie Bubbles in Champagner reingekommen sind.
Und das Problem von Dom Perignon, nämlich, dass der Wein, wenn es kalt geworden ist, einfach aufgehört hat zu gären. Und im Frühling mit steigenden Temperaturen und er das Ganze natürlich schon auf den Flaschen abgefüllt hat, um die bessere Qualität zu erreichen, plötzlich wieder eine Nachgärung hatte.
Ja, und die Nachgärung, die hat zu unerwünschten Effekten geführt, nämlich, dass Kohlendioxid in einer Flasche entstanden ist und so hat das auch so ein bisschen verblöterle und das ist für ihn eigentlich ein riesen Ärgernis gewesen.
Ja, und dort kommt ja auch aus der Einleitung so der Ausspruch her, Le vin du diable.
Bis im 17. Jahrhundert hat eigentlich der Wein kein Bläschen gehabt oder wenn er Bläschen gehabt hat, dann ist das ein unerwünschter Nebeneffekt gewesen. Man hat nicht irgendwie schon festgestellt, dass das könnte ein Vorteil sein, sondern das hat einfach genervt, das Phänomen.
Anscheinend hat man dann irgendwann doch gemerkt, das ist gar nicht so schlecht, aber sind das wirklich die Franzosen gewesen, die sich für das haben können begeistern?
Ja, jetzt gibt es ein bisschen unterschiedliche Ansichten, ob jetzt die Bubbles in diesen Champagnerflaschen, ob das etwas Cooles war oder nicht, weil da haben sich zwei Länder ein bisschen mit einer unterschiedlichen Sichtweise hervortan. In Frankreich hat man das gar nicht cool gefunden, weil dort hat man gefunden, Wein muss still sein und das darf nicht sprudeln. Dann gibt es aber einen Nachbar obendran und dort ist das so ein bisschen auf mehr Gegenliebe gestossen.
Und das sind unsere lieben Freunde in England gewesen.
Wie ist denn der Champagner überhaupt nach England gekommen? Also da hat es einen Dichter gegeben oder einen Satiriker auch, den Marquis de Saint-Evremont. Das war ein Soldat und ein Höfling und eben ein Satiriker. Und der, ja, der hat auch immer so ein bisschen der Obrigkeit Briefe geschrieben, dass er ein bisschen unzufrieden war. Das war einfach ein bisschen lästig. Und dann hat man den verbannt nach England. Und er hat halt in England dann auch so gute französische Lebensart einführen. Und darum hat er dann dort auch Weine aus der Champagne präsentiert. Aber der Saint-Evremont, ähnlich wie der Dom Pérignon, der hat es eigentlich gar nicht so cool gefunden, dass jetzt die Flasche, die man teilweise nach Jahren dann geöffnet hat, einfach so haben anfangen schäumen. Und dann ist er aber auf die neugierigen Engländer getroffen. Die haben das nämlich dann hure cool gefunden, dass das so sprudelt.
Ja, und ich glaube, das Ende vom Lied kennen wir alle. Bläschen oder, wenn man es ein bisschen edler ausdrücken will, Perlen im Wein, haben sich schlussendlich durchgesetzt und obsiegt. In Frankreich hat es einfach ein bisschen länger gedauert, bis das so weit war, dass auch Paris sich in der wunderbaren Weisswein verliebt, wo man sagt, der Duft von der Sinn wird balsamisch umschmeichelt, sodass sogar Tote zum Leben erweckt werden können. Aber Champagner ist im 17. Jahrhundert so unglaublich in Mode, dass eben alle Weine in den eleganten Kreisen nur noch als Vinas gelten haben, nämlich als Fussel, wenn es nicht gesprudelt hat.
Das Problem ist einfach, dass das Innenbringen vom Sprudel, oder? Das ist eigentlich eher ein Zufall gewesen. Also es ist quasi noch nichts, was man kontrolliert hat, können herstellen. Und natürlich, wo man dann gemerkt hat, dass es so im Export plötzlich so das Bedürfnis nach dem Sprudel wie steigt, hat man natürlich auch Methoden gesucht, um das besser herzukriegen. Aber es ist halt schon so gewesen, dass zwischen 20% und 90% von diesen Flaschen geplatzt sind, eben teilweise schon im Keller, teilweise auch dann auf dem Transport. Also ja, man kann dann schon da sich ausmalen, dass das dann ein ziemlich begehrtes Gut geworden ist. Also sagen wir, die Sprengung von der Flasche hat natürlich dann den Markt an Champagner verknappt. Und wo der Markt knapp ist, aber die Nachfrage gross, da entwickelt sich ja dann etwas. Und jetzt kommen wir nochmal zurück auf den Dom Pérignon, weil auch wenn er gegen die sprudelnden Weine war, so hat er doch das Wissen gehabt, mehr oder weniger, wie man das herkriegt.
Also kurz und knapp kann man sagen, er weiss oder hat gewusst, dass Weisswein eher fährt auf Sprudeln wie Rotwein. Er hat Korkverschluss gemacht, der mit einer Schnur abgesichert worden ist, also der Vorläufer von der Agraff. Er hat Assemblage gemacht, also den Verschnitt von verschiedenen Weinen, um ein ideales Resultat zu haben. Und hat so eigentlich wirklich das Wissen geliefert für den Champagner, wie man ihn heute kennt.
Und man hat sich auch angefangen, ein bisschen zu beschäftigen, wie bringt man die besser her, wie kann man die besser transportieren. Das eine war, dass man auch so ein bisschen versucht hat, auf die Spur zu kommen, kann man das Sprudeln steuern. Da war ein Apotheker nicht ganz unbeteiligt gewesen, der Weiterentwicklung von dem.
Ja, der gute Mann. Die einen sagen, das sei ein Franzose gewesen, wiederum andere behaupten, das ist ein Engländer. Das lassen wir jetzt mal in Schoff an dieser Stelle, weil wir können es selber nicht wirklich sagen. Hat dann Zucker und Gewürz dazu da, was dann eine zweite Gärung und damit den Steig von dieser Kohlensäure, die die Blätterli macht, gefördert hat. Die Technik ist dann durch robuste Glasflaschen ermöglicht worden. Glasflaschen, die dicker sind, die dem Druck standhalten, die erfunden worden sind durch den Sir Kenelm Digby.
1735 hat man dann das angefangen regeln. Also da hat dann der König von Frankreich das Dekret erlassen, wo die Grösse und Form der Champagnerflasche festgelegt war, wie gross der Korken sein muss und auch wie man den Korken jetzt mit dem Bindfaden am Flaschenhals genau muss verschnüren. Das ist dann alles festgehalten worden.
Was dort noch spannend ist, Gewürz und Zucker, das war wahrscheinlich der Vorläufer von der Dosage, wie wir sie heute kennen. Nämlich Dosage bezeichnet nichts anderes als Zugabe von einer Zuckerlösung. Also meistens ist es eine Mischung aus Wein und Zucker oder aus einem Likör, wo nach dem Entfernen vom Hefesatz zugefügt wird. Und der Prozess dient dazu, den endgültigen Geschmack vom Champagner zu bestimmen. Und da haben wir mehrere Stufen, die heutzutage unterschieden werden. Nämlich Brünature, das sind 0 bis 3 Gramm Zucker pro Liter. Dann haben wir Extra Brü, 0 bis 6 Gramm Zucker pro Liter. Brü mit 0 bis 12 Gramm pro Liter. Extra Dry, 12 bis 17. Sec, 17 bis 32 Gramm. Demi-Sec, 32 bis 50 Gramm. Und Du, über 50 Gramm Zucker pro Liter. Ich finde es noch ein bisschen verwirrlich mit diesen Bezeichnungen. Wenn man einen Extra Dry mit 17 Gramm hat, extra trocken in meinen Ohren, ja.
Ja, auch da sieht man wieder, dass die Franzosen halt in der Bezeichnungswelt von ihren Weinen ist schon relativ früh der Geschichte einfach auch kompliziert worden, oder? Und man muss das immer dann nachschlagen, was ist jetzt was. Aber da wollen wir uns jetzt nicht zu lange aufhalten, sondern eigentlich sind wir jetzt am Punkt, wo der moderne Champagner langsam geboren wird.
Und zwar dank
einer Madame. Und damit sind wir im Teil 4. Die Erfindung des modernen Champagner. Ja, da ist eine Madame auftaucht, nämlich die Madame Glicko. Die hat gelebt von 1777 bis 1866 und hat im zarten Alter von 27 Jahren das Familienweingut übernommen und sie hat eigentlich die Champagnerherstellung revolutioniert, weil sie hat ein paar Sachen erfunden, nicht ganz allein. Sie hat einen Kellermeister gehabt, der ihr da mitgeholfen hat. Aber zum Beispiel ein erster Punkt, den sie erfunden hat, ist das sogenannte Rüttelverfahren. Kannst du mal erklären, was das für ein Verfahren ist?
Ja, das Rüttelverfahren hat nicht ganz so viel mit Rütteln zu tun. Stell dir vor, du hast irgendwie ein Brettergestell von 2 Meter auf 3 Meter mit Löchern drin. Dort sind die Flaschen Kopf voran reingesteckt, die stehen dann so leicht schräg oben. Sinn und Zweck von dem Rüttelbrett ist, dass man das Rütteln oder auf Französisch die Remuage kann durchführen kann. Und die hat eigentlich nichts anderes zum Zweck, als dass man ein mechanisches Klären vom Schaumwein erreicht. Nämlich durch das Rütteln und Schwenken der Flasche sinkt die abgestorbene Hefe im Wein als Bodensatz in den Flaschenhals hinein, wo man sie nachher besser dann aus den Flaschen rauskriegt und so einen klaren Wein hat.
Also das war mal eine Innovation, um mit dem Champagner besser umzugehen. Das Rüttelsystem, das ist 1813 erfunden worden vom Kellermeister von der Madame Glicko, nämlich vom Anton von Müller.
Und spannend finde ich jetzt gerade Anton von Müller, klingt ja sehr französisch. Ich glaube, es zeigt auch wieder eins, eben die Lage von der Champagne an einer strategisch wichtigen Route. Er hat die Nähe zu Deutschland. Es sind sehr viele deutsche Champagner gekommen. Und auch wenn man heute noch die Namen von diversen Häusern anschaut, Krug, Heizig, Bollinger, es ist nicht zu leugnen, dass sehr viel deutscher Anteil auch dort in dieser Champagne drin ist und nicht nur alles von England noch dazugekommen ist.
Auf jeden Fall hat der Kollege das Rüttelverfahren erfunden, die zweite Gärung zu verstehen, also die Gärung, die im Frühling wieder einsetzt. Das hat dann noch ein bisschen länger gebraucht. Es hat da einen Wissenschaftler gegeben, Chaptal hätte geheissen, der hat zumindest etwas schon mal gecheckt, der hat verstanden, dass die sprudelnden Weine ihre Tendenz zum Sprudeln der Tatsache verdanken, dass sie in eine Flasche gefüllt werden, bevor sie die Fermentation beendet haben. Also nur einmal schon die Feststellung, dass man gemerkt hat, ah, okay, also das Phänomen entsteht eigentlich dann, wenn man es schon in die Flasche abgefüllt hat. Das ist eigentlich ein erster Schritt, um das besser zu verstehen. Und dann hat es aber noch einen Apotheker gebraucht aus Chalon-sur-Marne. Das war der Jean-Baptiste François. Und der hat dann eben herausgefunden, wie man die Menge vom Zucker kann messen kann, die nötig ist, dass man die zweite Fermentation so kann steuern kann, dass die Flaschen nicht explodieren. Und jetzt sind wir ja schon im 19. Jahrhundert. Der François, der ist 1838 gestorben, kurz nachdem er seine Formel veröffentlicht hat. Aber seine Formel war dann eigentlich wirklich der Schritt gewesen, wo nachher Champagner zu einem wichtigen Player in der weltweiten Weinindustrie gemacht hat. Weil jetzt ist es richtig losgegangen. Wir hatten das Verfahren, wir hatten die Innovation und jetzt haben wir angefangen, Häuser zu gründen. Eben, du hast gesagt, die Leute aus Deutschland sind gekommen und wollten irgendwie in den Markt einsteigen. Und dann hat das angefangen zu explodieren.
Ja, und das Spannende dort ist, man sagt ja, die Deutschen sind vor allem von diesen Champagnerhäusern zugeholt worden, weil sie sind selber aus Weingebiet gekommen. Sie sind dann nachher auch zum Teil wieder retour auf Deutschland und haben dort dann auch den Vertrieb organisiert, was ja extrem wichtig ist, wenn du so etwas willst, absetzen und verkaufen. Und wie es halt so läuft, zum grossen Teil, die Herren haben dann meistens die Töchter vom Weingut geheiratet. Und so hat dann der deutsche Name auch Einzug in die Champagnerhäuser gehabt.
Wir können jetzt nochmal zusammenfassen, oder? Wir können also sagen, ja, so zwischen 1600 und 1700 hat man so ein bisschen die Anbautechniken verfeinert. Dom Perignon seine Leistung, modernen Weinbau einzuführen. Zwischen 1700 und 1800 ist das sprudelnde Zeug langsam entdeckt worden und es ist eine Nachfrage entstanden. Und dann eben in der ersten Hälfte von 1800 hat man die ganze Sprudelei in den Griff bekommen und plötzlich hat man eben jetzt auch den Markt können bedienen. Also es ist nicht mehr die Hälfte der Flaschen sind irgendwie gesprengt worden oder bis zu 90% haben wir vorher gehört, sondern man hätte jetzt können das Produkt herstellen, aber man hätte es auch können ausliefern und ich glaube, man kann heute sich gar nicht vorstellen, was das denn für den Markt bedeutet hat, dass man plötzlich das Bedürfnis hat können befriedigen von dem Markt.
Aber ich finde auch an dieser Stelle, meine Meinung ist wichtig, dass man über etwas redet, nämlich Frauenpower in der Champagne.
Ja, da reden wir jetzt mal über die Frauen. Also eine haben wir vorher ja schon erwähnt, das ist die Witwe Glicko gewesen. Und die hat ja zweierlei gemacht. Also einerseits haben wir gehört, sie hat Innovationen hervorgebracht, um den Champagner in den Griff zu kriegen. Sie hat aber gleichzeitig auch noch ihre Geschäftstüchtigkeit einfach den geografischen Markt noch ein bisschen erweitert.
Ja, sie hat quasi Russland erschlossen, aber sie ist nicht die einzige Dame, die dort wirklich Energie, Kraft und Erfindungsreichtum hineingesteckt hat. Also wir haben dort Frauen wie neben der Veuve Glicko, Louise Pommery, wir haben Lili Bollinger, wir haben eine Frau Laurent Perrier. Alles Damen von Häusern, die man heute noch kennt, die heute noch präsent sind und zu diesen grossen Maisons gehören. Das sind alles Leute, die viel gereist sind, die die Werbetrommel gerührt haben, die aber auch den Champagner weiterentwickelt haben in der Art, wie er kreiert wird. Und das über die Dosage. Sie sind die, die eigentlich wirklich die Entwicklung gesucht haben und schlussendlich auch gefunden haben mit dem Zero-Dosage-Stil.
Ja, und sie sind ja eigentlich auch prägend gewesen jetzt in dieser Transformation so ein bisschen von der Altzeit in die Neuzeit rein, nämlich dann eben so langsam ins 20. Jahrhundert rein, wo ja der Champagner einen riesen Sprung gemacht hat. Ich werde noch schnell erwähnen über die Witwe Glicko. Gibt es einen Film, Widow Glicko. Ich habe ihn noch nicht gesehen, ich werde unbedingt noch schauen. Der ist, glaube ich, das letzte Jahr veröffentlicht worden, wo so eben ihr Leben noch ein bisschen schön zeigt. Das wäre einmal etwas zum Besprechen, dieser Filmkritik. Aber das machen wir nicht jetzt, sondern jetzt, finde ich, sollten wir mal so einsteigen, ja, ins 20. Jahrhundert vom Champagner, wo übrigens, wie könnte es auch anders sein, wieder mal mit Problemen angefangen hat. Ja, Nagi, dann kommen wir zu Teil 5. Der Champagner in der Moderne.
Moderne hat auch wieder mal mit einer riesen Katastrophe angefangen.
Ja, nämlich 1890. Da ist ein Feind vom Wein ins Land gekommen. Und damals waren es nicht Soldaten, sondern die Reblaus.
Die böse Reblaus aus Amerika, wo die Wurzelstöcke befallen hat und dafür gesorgt hat, dass ganz, ganz viel Reb hängt. Einfach kaputt gegangen sind.
Also einmal mehr ist einfach dann die Menge vom Wein zurückgegangen, oder? Man hat nicht mehr so viel können verkaufen, wie man hätte wollen. Und das ist natürlich ja, ein Problem an den Wurzeln gewesen, wenn man so will, oder? Weil die Rebstöcke, die hast du ja nicht mehr können brauchen, wenn die mal befallen gewesen sind von der Reblaus.
Und wenn man das Problem wirklich gerade an den Wurzeln packen, daraus entstanden ist ja doch einiges, weil Du hast ja dann Konkurrenz gehabt, die sich verschärft hat mit anderen Sektproduzenten wie aus Deutschland, aber auch Regionen in Frankreich. Denke da an Elsass, an Limoux, an Burgund, wo mit Cremons angefangen haben, so ihre eigenen Schaumwein produziert haben. Und die Situation hat vielleicht auch dazu geführt, dass sich betrügerische Machenschaften intensiviert haben.
Du sagst, man kann den Markt nicht bedienen, dann fängt man einfach so ein bisschen an zu beschissen.
Zumindest wird zu dieser Zeit dann gesagt, dass man Saft eingekauft hat, importiert, woher auch immer. Und das dann zu Champagner, Schrägstrich Schaumwein, verarbeitet hat und dann nachher unter dem Etikett verkauft hat.
Das ist nicht schön, aber ja, es ist natürlich auch für die Landwirte nicht schön gewesen, weil sie einfach ihrer Lebensgrundlage beraubt worden sind, oder? Also ja, Ertrag ist nicht mehr da, die Reben sind weg, Konkurrenz kommt, man fährt ein bisschen an zu bescheissen, es gibt Streitereien. Dann ist zu dem Ganzen dazu noch ein Landkonflikt gekommen, nämlich 1911 ist so ein bisschen die Frage gewesen, was gehört jetzt eigentlich alles noch zu dieser Champagne dazu? Da Regionen gegeben, die durchaus auch noch ein bisschen hätten mitspielen wollen, aber nicht dürfen. Das hat fast schon zu bürgerkriegsähnlichen Zuständen geführt. Um welche Region ist es da gegangen?
Auslöserregion war die Ob, weil die hat man dann eigentlich im Januar von diesem Jahr abgrenzen in ein separates Weinbaugebiet. Liegt 110 Kilometer südöstlich von Epernay. Und das hat dann zu Unruhe in der Ob geführt, weil ja, man hat sich wie nicht nehmen lassen, auch beim Champagner dabei zu sein und bei dieser Wertschöpfung, was ja völlig verständlich ist, weil schlussendlich, wenn es gut läuft, dann musst du ja dein Geld auch noch mitverdienen.
Ja, und die haben sich dann anschliessen und das war ein jahrelanger Krieg gewesen, hin und her, und da könnte man jetzt wieder eine eigene Folge führen mit diesen Ereignissen. Auf jeden Fall hat man sich dann geeinigt, oder, dass die Region Ob als zweite Zone, wo Champagner angebaut werden darf, aufgenommen worden ist. Und ja, es hatte noch ein bisschen Auswirkungen gehabt. Die Streitereien haben dazu geführt, dass man eine Organisation geschaffen hat, um die Winzer wieder ein bisschen einigen. Das hat dann aber erst 20 Jahre später stattgefunden.
Wie hat denn die geheissen?
Ja, das war die Commission de Chalon, ein Zusammenschluss von Winzer und Händler, wo eben 1935 auf die Initiative vom Leiter von Moët, das war damals auch einer von den Champagnerherstellern, ins Leben gerufen worden ist. Ja, und dann, nicht genug mit den Nebel aus, sind dann auch noch zwei Kriege gekommen, die natürlich dann die Region massiv beeinträchtigt haben. Also das erste ist mal der Erste Weltkrieg. Der hat ja nicht nur dazu geführt, dass mal gewisse Absatzmärkte wie Russland dann wieder verschwunden sind. Also man hat natürlich nicht mehr nach Russland verkaufen, weil ja, es war ein Weltkrieg. Alle waren in diesem Konflikt drin. Und das andere im Ersten Weltkrieg ist ja, dass in der Marne ja die Schützengräben unter anderem verlaufen sind, wo sich Franzosen und Deutsche bekriegt haben. Und jetzt muss ich wirklich vorstellen, wir haben hier die Region Champagne und wirklich gerade in dieser Region sind die Schützengräben gewesen. Das hat auch zu ganz seltsamen Sachen geführt. Also es gibt da einen Champagnerbetrieb, wo der Keller wirklich quasi der Zugang zum Schützengraben war. Oder? Also man musste durch den Keller durch, müssen, um den Schützengraben zu betreten. Und wer Filme geschaut hat oder sich ein bisschen so mit den Ersten Weltkriegen befasst hat, die Soldaten, die sind ja in Schichten immer in die Schützengräben gekämpft. Und ja, der Winzer damals hat das eher weniger lustig gefunden, weil natürlich die Soldaten beim Durchqueren vom Keller sich auch noch ein bisschen an den Weinen gütlich da haben. Ja, nach dem Ersten Weltkrieg ist dann die Zwischenkriegszeit gekommen. Weiss man ja, das ist eine so ein bisschen gemischte Zeit gewesen. Einerseits so Roaring Twenties, oder? Sicher auch für den Champagnerabsatz förderlich gewesen. Andererseits Weltwirtschaftskrise, unglaubliche Armut. Aber in der Champagne hat man doch noch Zeit gehabt für die ein oder andere Innovation. Eine hat mit unserem Freund aus der Vergangenheit zu tun.
Genau, man hat eigentlich sozusagen den Dom Pérignon wieder aufleben lassen. Der Jean-Rémy Moët hat kurz nach der Französischen Revolution die Abtei Auvilliers, wo ja der Dom Pérignon zuhause war, gekauft. Dort hat er Champagner produziert und der Napoleon war sicher der erste Markenbotschafter von diesen Moët-Champagner, weil er sie einfach geliebt hat. Doch der Champagner hat irgendwie einen Makel aus seiner Sicht, weil er hat einfach nur Moët geheissen. Und dann ist man auf die Idee gekommen, dem Champagner den Namen Dom Pérignon zu geben. Das war dann in den 1920er Jahren, wo festgestanden ist, dass das Champagnerhaus Moët einen Champagner produzieren wollte, den die Welt so noch nie gesehen hat. Es ist einfach darum gegangen, den Beste zu machen. da jetzt einfach ein Problem gehabt. Der Name Dom Pérignon ist schon ein paar Jahre davor vom Champagnerhaus Mercier eingetragen worden und gesichert worden. Das Gute war einfach, sie haben den Namen noch nie genutzt. Und dann konnte man sich darauf einigen, dass man die Namensrechte abkaufen konnte. Und ein paar Jahre später hat man sich dann auch noch gerade das Champagnerhaus einverleibt.
Zwischenkriegszeit auch noch ein bisschen prägt davon, dass man sich noch besser organisiert. Wir haben es vorher gehört, man hat ein Komitee gegründet, man hat auch Winzergenossenschaften gegründet, also man ist immer organisierter geworden. Dann hat es aber halt im 20. Jahrhundert nochmal einen Einschnitt gegeben, das war dann halt der Zweite Weltkrieg gewesen. Dort ist es ein bisschen anders gelaufen, oder? Dort sind dann die Deutschen eingefallen auf Frankreich und haben Frankreich annektiert. Und ja, sie haben eben nicht nur das Land wollen, die Nazis, sondern sie haben auch den französischen Wein wollen. Und da sind ja unglaubliche Systeme installiert worden, um die Weinflaschen abzutransportieren auf Deutschland. Man hat für jede Weinregion einen Leiter ernannt. Ja, die Franzosen haben dann Leiter dann eine Übernahme gegeben. Sie haben sie nämlich Weinführer genannt, oder? Also der Franzose ist ja auch nicht ganz ironiefrei, wie man da sieht. Die zuständigen Leute, die haben eigentlich eine Aufgabe gehabt, einfach eben den Wein abtransportieren und in den Keller der Deutschen zu bringen. Allein das Thema Wein und Krieg, da könnte man wieder eine eigene Wine-History-Folge füllen. Da gibt es ganz, ganz viele Geschichten. Auf jeden Fall in der Champagne hat man dann auch ein bisschen Tricks, oder? Man hat schlechten Wein abgefüllt, aber die Labels von der teuren Wein drauf da, um so die Nazis ein bisschen zu beschissen. Dann hat es andere Weingüter gegeben in der Champagne, die auch kooperiert haben mit den Nazis. Das kann man jetzt verurteilen, aber wir sind nicht dabei gewesen, oder irgendwie haben die sich ja müssen arrangieren. Also da gibt es auf jeden Fall ganz, ganz viel Spannendes. Gibt es da auch noch zu erzählen, machen wir jetzt nicht. Am Schluss aber hat man die Champagner wieder zurückholen, oder? Und der Hitler hat die im Bergheim, da im Alpenressort, hat er die Bunker gehabt. Und das ist noch ein lustiger Wettstreit gewesen. Dort haben nämlich die Engländer und die Franzosen beide wollen die Ersten sein, die den Wein wieder aus dem Hitler im Keller rausholen. Zweiter Weltkrieg vorbei, jetzt kommen die 1950er Jahre und jetzt fängt wirklich das goldige Zeitalter an von der Champagne. Konflikte sind erledigt. Und was passiert dann, wenn es wirtschaftlich läuft?
Wir können von den Babyboomer reden, wir können von einer Wirtschaft reden, die sich erholt und wieder prosperiert. Und von 1950 an ist eine Rakete gezündet worden. Eine Rakete, die während 60 Jahren im 2007 einen Verkaufspeak ausgelöst hat von 340 Millionen Flaschen. Und eingangs haben wir es ja erwähnt, die Wertschöpfung reisst auch dort nicht ab bis in die heutige Zeit. Und es ist wirklich krass zu sehen, wie der Champagner abgeht. Die grössten Abnehmer sind, wie immer, Großbritannien, Amerika, Belgien, Japan, aber auch unsere kleine Schweiz ist ziemlich weit vorne dabei. Je nachdem, wie man es anschaut, auf Platz 7 oder 8 global gesehen. Also ich würde sagen, wir haben dort eine richtige Rakete, die am Durchstarten ist.
Und ja, also die Weinhäuser in der Champagne, die haben sich dann ein bisschen angefangen zu konsolidieren. Es ist dann zu Fusionen gekommen. Also in den 60er und 70er Jahren hat die Firma Moët und Chandon, wir haben sie schon ein paar Mal erwähnt, hat 1963 die Firma Mercier und 1971 die Firma Ruinart übernommen. Ruinart hat damals als eines der ältesten Weingüter gehalten in der Champagne. Dann 1971 hat dann Moët und Chandon mit einem Cognac-Produzent aus Amerika, Hennessy, fusioniert. Und 1987 hat sich dann Moët Hennessy mit Louis Vuitton zum Luxusgüterkonzern LVMH zusammengeschlossen. Die kennt man heute noch. Und LVMH hat dann auch noch das Haus Clicquot mit in die Ehe hineingebracht. Also da ist ein mega Konzern zusammengebaut worden. Ende der 90er Jahre hat man dann auch noch Krug übernommen. Das war auch eine der renommierten Firmen gewesen. Und ja, so ist Moët und Chandon die grösste Firmengruppe in der Champagne geworden. Weit nicht die einzige, weil die 8 grossen Champagnerhäuser heute, die stellen 70% vom Champagner her. Also eine riesige Machtkonzentration in diesem Champagner-Business.
Ja, und das Spannende ist ja auch, wenn man jetzt gerade von diesen grossen Häusern redet und vielleicht so die Exportstatistiken anschaut. Ich meine, 90%, die aus der Champagne in globalen Markt geht, stammt von diesen grossen Häusern. Und der Rest kommt von Kooperativen und Kleinbetrieben. Und umgekehrt, wenn man den Inlandanteil in Frankreich von den verkauften Champagner anschaut, dort haben wir dann fast Hälfte-Hälfte, nämlich kleine Winzer-Champagner, die grossmehrheitlich getrunken werden, die grossen Häuser dann eher so ein bisschen in den Hintergrund gedrängt werden. Also wirklich eine spannende Ausgangslage und ich finde es noch interessant zu sehen, dass man in Frankreich selber etwas ganz anderes trinkt als das, was man global kennt.
Vermutlich ist ja auch so, dass von diesen Winzer-Champagner oder, nicht genug Menge zur Verfügung steht, um den Export auch noch zu befriedigen oder dass es im Inland einfach genug Absatz findet. Aber ja, man hat dann halt auch wieder da eine Verknappung. Natürlich sind auch die Sachen von diesen Winzer-Champagner einfach nachgefragt. Gleichzeitig ist es vermutlich auch einfach schwierig, Fuss zu fassen im Ausland, weil gang mal in Coop und schaut, was in dem Gestell steht. Und von dem Megakonzern LVMH, das ist vermutlich das halbe Regal voll, einfach mit Saft von innen, oder?
LVMH hat sich natürlich massiv positioniert. Und dort stelle ich mir dann schon so ein bisschen die Frage, ja, das Pricing, wo man sieht, wie sehr das gesteuert wird und abgeschöpft wird.
Also da hat sich ein Mega-Business aufgetan. Also Champagne macht 6,4 Milliarden Umsatz im Jahr, 66% im Export, 34% in Frankreich selber. 299 Millionen Flaschen werden ausgeliefert 2023. Man sieht einfach, dass aber auch, wenn man das gegenüberstellt, preislich im Export richtig abkassiert wird. Ja, also wir haben einerseits Marktkonzentration, wir haben andererseits hohe Nachfrage. Wie reagiert die Region auf das? Ja, pragmatisch. Man versucht jetzt einfach, die Region noch ein bisschen auszuweiten und noch ein bisschen mehr Hänge reinzutun. Oder rund 10'000 Hektar hat man in den letzten Jahren einfach noch auch als Champagnergebiet ausgezeichnet, damit man da einfach zu mehr Mengen kommt. Gleichzeitig, ich glaube, das dürfen wir sagen, Champagner ist jetzt auch in der Herstellung nicht der günstigste Wein, den man machen kann. Also ein Kilogramm Trauben beim Champagner ist, glaube ich, irgendwo zwischen 8 und 12 Euro. Für andere wie ist das so zwischen 80 Cent und 1 Euro. Also man sieht schon, man hat da höhere Kosten, die Flaschen sind teurer, man muss es anders verkorken und so weiter. Also es ist ja schon ein Wein von hoher Güte. Also sein Renommee hat er ja nicht ganz zu Unrecht. Und trotzdem hat halt die Güte von dem Wein auch zu einem Markt geführt, der einfach auch irgendwie recht pervers kann sein. Ja, und so präsentiert sich die Ausgangslage heute und what a ride, Nagi. Ich meine, irgendwie bei 400 nach Christus angefangen und jetzt sind wir da im Jahr 2025 inzwischen. Was lernen wir denn jetzt aus dieser ganzen Champagner-Geschichte raus?
Ich glaube, ein bezeichnender Faden für mich ist, Marketing in Frankreich zieht sich durch Geschichte durch.
Ja, also das haben sie wirklich schon relativ früh begriffen. Wir kommen nochmal zurück auf den Dom Pérignon. Wir haben es ja irgendwo erwähnt, dass er ja seine Weine teurer hätte verkaufen können. Nämlich, glaube ich, 800 Livres pro Fass hätte können verlangen. Der Durchschnittspreis war irgendwo 400 bis 500 gewesen. Und ich glaube, schon damals ist sein Ruf ihm einfach vorausgeeilt.
Ich glaube schon, dass er qualitativ einiges hätte können bewegen. Aber wenn du schaust, es ist ein Champagner geschaffen worden nach seinem Namen. Man leiht ihm Zitat ins Maul, entweder ist es ein Vin du Diable zuerst. Kann ich mir jetzt noch vorstellen, das kann noch zutreffen, weil man hat ja eigentlich keine zweite Gärung wollen im Wein. Wein war ein Stillwein zu dieser Zeit. Dann nachher aber, komm mal zu suchen, ich bin gerade Sternen am Trinken. Das ist doch schon wahnsinnig blumig. Und es geht halt immer darum, das Produkt wahnsinnig zu hypen und aufzupushen, um nachher vermutlich auch einen gewissen Preis zu rechtfertigen.
Die Legenden, die spielen ja immer mit, oder? Also wieso hast du heute einen Champagner, der immer noch Veuve Clicquot heisst, oder? Weil man natürlich mit dem Renommee von dieser Witwe Clicquot spielt, oder? Weil wenn man das einfach hört, löst das vermutlich auch etwas aus in einem und denkt, ah ja, das hat irgendwie mit dem zu tun. Wobei man ja muss sagen, dass es heute halt einfach auch Markennamen sind, die nicht mehr viel mit dem Ursprung von diesen Häusern zu tun haben.
Und die andere Geschichte, wenn man ein Einzelprodukt zum Beispiel vom Haus Röderer will anschauen, der Kristall, auch ein Champagner, der wahnsinnig teuer ist. Und man sagt, der einzige, der dann in einer weissen Flasche abgefüllt worden ist, der einen flachen Boden hat, weil der Zar Angst hatte vor Bomben, die könnten versteckt sein oder irgendwelchen Stoffen, die könnten reinkommen, damit man es gerade sieht, oder in einer nicht verdunkelten Flasche. Und man zieht das bis heute in die Zeit durch. Ich weiss nicht.
Eben, wir haben gesehen, der Markt wird dominiert von grossen Häusern. Die haben halt auch Budgets, das Zeug in den Markt zu bringen und zu vermarkten und Geschichten rundherum zu erfinden und immer gesehen haben, ist das eine, das sind eben die Mythen, die sich um Leute herumranken, das andere ist, was sie wirklich bewirkt haben. Und ich glaube, das haben wir heute auch ein bisschen versucht aufzuzeigen, uns eben nicht nur nach dem zu richten, was man heute so herum erzählt, sondern einfach mal genau herzuschauen, was haben die wirklich bewirkt. Und das, muss ich dann wieder sagen, ist faszinierend, weil es jetzt darum faszinierend, weil es ja durchaus auch eine Geschichte ist von der Innovation. Ich finde auch sehr spannend, dass man wieder mal sieht, dass Innovation eigentlich nicht immer gewollt entsteht. Die Geschichte mit dem Sprudel, das haben wir ja sehr lange einfach als blöden Nebeneffekt angeschaut, oder? Heute kann man sich ein Leben ohne Sprudel ja nicht vorstellen beim Champagner. Ja, wie quasi aus einem Unfall einfach nachher eine Geschichte wurde, die jetzt Milliarden umsetzt, schon noch eindrücklich.
Das zeigt aber auch, dass auch diese Geschichte einen gewissen Protektionismus hatte, oder? Weil das ist die Geschichte der Häuser. Und jetzt die nächsten, die nachkommen, sind die Winzer mit ihren Winzer-Champagner, also Kleinbetrieben. Und auch die sind schon wieder am Durchstarten, preislich. Und da fragt man sich dann schon, ja, 200-300 Stutz für eine Flasche. Ja, wenn man es will ausgeben, dann kann man das machen. Aber es gibt vielleicht eben auch Alternativen, weil, wenn ich daran denke, jede 12. Flasche Schaumwein ist ein Champagner. Und dann gibt es ja noch ganz viel mehr zu entdecken.
Genau, und das darf sich zwar nicht immer Champagner nennen, das wird ja nach der gleichen Methode, nach der Methode Champignons ausgebaut. Ja, also natürlich gibt es da auch, finde ich, viel zu entdecken, wo gleiche Güte kann haben, aber wo halt einfach nicht Champagner draufsteht. Und ja, klar, der James Bond wird jetzt halt nicht irgendeinen Sekt von irgendwo trinken, sondern dort muss dann halt schon immer ein Champagner sein.
Ein Bollinger.
Oder ein Dom Perignon hat er ja auch schon getrunken.
Genau.
Ja, ich würde mal sagen, wir belohnen es bei dem. Von unserem 30-seitigen Recherchedokument haben wir jetzt einen Bruchteil erzählt. Geht halt nicht anders, weil irgendwie müssen wir es ja ein bisschen raffen für so einen Podcast. Aber was wir sehr hoffen, ist, dass ihr vielleicht ein bisschen etwas dabei gelernt haben. Ich habe wirklich bei der Recherche für diese Folge extrem viel gelernt.
Und vielleicht an dieser Stelle noch der ein oder andere Querverweis auf ein paar ältere Folgen. Eine haben wir ja schon genannt, Folge 63, der Wine Talk mit dem Champagne Greenhead, dem Nick, wo wir auch schon mal ein bisschen mehr über Champagner geredet haben. Dann aber auch unsere erste Folge History, Folge 72 über Zisterzienser oder dann Folge 58 mit englischem Schaumwein und nicht zu vergessen Folge 29 mit einem Champagner Chacard. Wer dort nochmal so ein bisschen zusätzlich hören will, ist sicher mit diesen Folgen gut bedient.
Eins wird eher schwierig sein. Wir haben ja eine Preisgrenze von 30 Franken für einen Wein, den wir veranschlagen, dass er Weinbrater tauglich ist. Und die suche ich nach einem Champagner in dieser Preisrange. Die wird uns noch ein bisschen beschäftigen. Bis jetzt sind wir nicht sehr erfolgreich gewesen.
Ich würde sagen, die Substitut finden wir dann eher in den Cremons oder in Italien, der Franciacorta, wo wir dann eher in die Range hineinkommen.
Weißt du, was aber das Schlimmste ist, Nagi?
Nein.
Jetzt haben wir da die längste Zeit über Champagner geredet, aber nicht einmal einen getrunken.
Das ist zu teuer.
So traurig. Ich glaube, mit dem Votum lassen wir euch jetzt aus dieser Folge raus. Schön, habt ihr euch Zeit genommen, hier zuzuhören. Wie gesagt, uns hat es Spass gemacht, das zu recherchieren und zusammenzutragen. Es war ein bisschen eine Herausforderung gewesen, weil man mit vielen Daten, Geschichten und Sachen konfrontiert wird, wenn man in die Geschichte hineinsinkt. Aber einfach für euch, wenn euch das interessiert, man kann jeden Aspekt, den wir heute genannt haben, auch noch vertieft selber recherchieren. Es kommt Spannendes dabei raus, so viel kann man sagen. Das war es für heute. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, habt eine gute Zeit. Macht's gut. Tschüss zusammen und tschüss, Nagi.
Gianelli.